Ein mathematisches Interview ist ein Gespräch, in dem es eigentlich darum geht, ja, herauszufinden, wo ein Kind eigentlich steht in seiner mathematischen Entwicklung oder in seiner Entwicklung der Zählfähigkeit, der Rechenfähigkeit. Ich finde, man kann das ganz gut vergleichen. Ich sage ja immer, man muss die Kinder da abholen, wo sie stehen. Und jetzt stell dir mal vor, du verabredest dich mit jemandem, ihr habt Tag, ihr habt Ort, und ihr trefft euch am Bahnhof. Und ja, der eine steht im Bahnhof in Lübeck und der nächste am Bahnhof in Kiel. Da wird es mit einem gemeinsamen Weg und einem gemeinsamen Tag nicht so viel werden an dieser Stelle. Und das Gefühl habe ich manchmal, wenn es um die Förderung im Rechnen geht, dass ja, das Kind an einem ganz anderen Bahnhof steht als da, wo wir es eigentlich abholen wollen. Und wie wir das ein bisschen in den Griff kriegen wollen, genau darum geht es jetzt heute in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LegaTalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema mathematisches Interview oder diagnostisches Interview. Das hört sich jetzt erstmal irgendwie so ganz gefährlich an, aber eigentlich geht es ja nur darum, mit Kindern zu sprechen, um etwas herauszufinden und ihnen dabei nicht so das Gefühl zu geben, sie werden jetzt ausgefragt oder getestet. Aber um es mal vorweg zu sagen, ich habe jetzt mal den neuen besten Freund vieler Menschen gefragt. Ich habe einfach mal ChatGPT gefragt, wie definierst du denn mathematisches Interview? Und er schreibt dazu, ein mathematisches Interview ist eine Gesprächsform, bei der mathematische Fähigkeiten, Denkweisen und Problemlösestrategien einer Person überprüft oder gefördert werden. Der Begriff kann in verschiedenen Kontexten genutzt werden. Also das ist doch schon mal etwas. Und etwas, was ich ganz wichtig finde, ist eigentlich das Thema, dass er sagt, okay, wir gucken uns nicht die Ergebnisse an, wie das Fördertestungen machen. Wir hatten ja schon den einen oder anderen Podcast zum Thema Tests bei Mathematik, bei Dyskalkulie. Es geht um die Denkweisen und die Problemlösestrategien. Und ich glaube, das ist das ganz große Thema, dem wir uns hier auch widmen müssen. Wir müssen herausfinden, wie Kinder denken an dieser Stelle. Und es geht letztendlich wirklich darum, zu verstehen, wie ein Kind rechnet. Weil in den klassischen Tests geht es ganz, ganz häufig erstmal darum, zu gucken, okay, es gibt einen Lösungsweg, ich kriege ein Ergebnis und das Ergebnis ist falsch oder richtig. Und letztendlich wird auch für diesen Prozentrang oder den T-Wert, den wir ja in so einem Test, in so einem standardisierten Test herausbekommen, hauptsächlich gezählt, wie viele Ergebnisse richtig oder wie viele Ergebnisse falsch waren. Und da kann ich aber letztendlich natürlich gar nicht feststellen, konnte das Kind vielleicht Aufgaben lösen, weil es bestimmte Aufgabenformen auswendig gelernt hat. Ich weiß also nicht, hat es etwas verstanden oder hat es einfach ein Schema angewandt? Ich weiß nicht, welche Strategien genutzt wurden. Ich weiß gar nicht, ob das flexible Strategien sind oder vielleicht auch effiziente Strategien oder ob das Strategien sind wie zählendes Rechnen, was furchtbar viel Zeit kostet und natürlich später auch dazu führt, dass Kinder ganz, ganz viele Fehler machen. Vielleicht sind aber auch noch irgendwelche Vorstellungen vom Zahlenraum nicht gefestigt. Auch das kann ich überhaupt in einem standardisierten Test nicht herausfinden. Und deswegen geht so ein, ja, ob wir das jetzt Interview oder Gespräch nennen, deutlich darüber hinaus. Denn da geht es mir darum, sichtbar zu machen oder zu erfassen, wie ein Kind denkt, mit ihm darüber zu sprechen. Und während so eines Gesprächs können die Kinder ihre Lösungswege erläutern. Sie dürfen Fragen stellen. Sie können natürlich auch ihre Ansätze anpassen. Und das gibt natürlich für uns eine viel, viel größere Möglichkeit zu erkennen, wo das Kind steht und natürlich dem Kind auch schon während dieses Gesprächs die Möglichkeit, nicht nur das Gefühl zu haben, es wird getestet, sondern ich lasse mich auf es ein, ich versuche es zu verstehen und es kann vielleicht auch den ein oder anderen Aha-Moment schon haben. Es ist gerade, wenn ich mir jetzt das Thema Lerntherapie angucke und alle Lerntherapeuten und Lerntherapeutinnen, für die ist es, finde ich, ganz unverzichtbar. Aber auch vielleicht, wenn ich als Lehrkraft den einen oder anderen Ansatz nur mal nutzen kann, wenn ich auch natürlich vielleicht in der Klasse nicht die Zeit habe, mich mit jedem Kind da 2-3 Stunden alleine hinzusetzen. Aber wenn ich eine Aufgabe sehe oder wenn ich einen Fehler sehe, der sich immer wieder häuft in einer Klassenarbeit bei einem bestimmten Kind, mit dem Kind mal 10 Minuten ins Gespräch zu gehen und zu verstehen, wie es auf die Lösung gekommen ist. Das hilft mir ja dann letztendlich auch zu sehen, was muss ich dem Kind noch zeigen, damit es später eine richtige Lösung vielleicht auch selber entwickeln kann und den richtigen Weg gehen kann. Und das ist übrigens nicht nur in der Dyskalkulie so, das ist im gesamten mathematischen Geschehen so. Wenn ich verstehe, wie mein Gegenüber denkt und seine Aufgaben löst, dann kann ich gucken, ob die Strategie, mit der er daran geht, gut ist, ob die zielführend ist oder ob es eine Strategie ist, die eben viel Zeit kostet, die dauerhaft fehlerbehaftet ist, wie zum Beispiel zählendes Rechnen. Aber nur wenn ich verstanden habe, wie mein Gegenüber tickt an dieser Stelle, kann ich ihm wirklich helfen. Sonst stehe ich tatsächlich vielleicht in Kiel und wundere mich, dass der in Lübeck mich überhaupt nicht hört. Und ich kann natürlich, wenn ich diese Denkprozesse, wenn ich einfach verstanden habe, wie hat das Kind denn über den Zehner gerechnet? Hat es einfach weitergezählt oder hat es die Zahlzerlegung auswendig gelernt und kommt damit dann aber im höheren Bereich nicht mehr zurecht? Oder dann komme ich also erstmal dahin zu gucken, okay, ich muss jetzt erstmal ein gewisses Verständnis entwickeln. Vielleicht muss ich erstmal das Verständnis entwickeln, was ist überhaupt ein Zehner? Vielleicht muss ich erstmal den Zahlenraum weiterentwickeln, bevor ich an dem Typ Aufgabe, an dem das Kind gerade gearbeitet hat, weiterarbeiten kann. Denn gerade dieses Zählen, das ist ja etwas, was unheimlich ungern gesehen wird. Das wird manchmal den Kindern sogar verboten. Aber letztendlich ist Zählen eine Rechenstrategie, wenn auch keine besonders gute. Aber das Thema ist natürlich, wenn das Kind keine andere Rechenstrategie hat, ist es ziemlich ungeschickt, ihm die wegzunehmen. Denn dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach heimlich zählen, wenn ich ihm nicht eine andere Möglichkeit anbiete. Das habe ich auch schon öfter erzählt, schon alles Mögliche erlebt von Kindern, die sich jedes Mal wieder am Haar ziehen, bis zu Kindern, die mit den Füßen wippen, oder unter dem Tisch zählen mit den Fingern. Also es gibt wirklich die interessantesten Dinge, wie Kinder zählen und was für Ideen sie verfallen, um zu verstecken, dass sie zählen, weil Zählen nicht gerne gesehen ist. Aber ich muss ja einfach mal sagen, ich kann mich zählend im Zahlenraum nach vorne bewegen und ich kann mich rückwärts nach hinten bewegen. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann kann ich ja schon mal verstehen, okay, das Kind hat keine andere Möglichkeit und muss mir überlegen, wie kann ich denn dem Kind eine andere Möglichkeit eröffnen? Wie kann ich ihm einen anderen Weg nicht nur zeigen aus meiner Sicht, sondern einen anderen Weg verständlich machen, dass es die Möglichkeit hat, diesen Weg auch wirklich zu gehen. Und gerade Kinder, die viel und lange Rechenschwierigkeiten haben, sind natürlich auch total frustriert und glauben vielleicht, sie können Mathe nicht. Und die blockieren dann auch und die sagen, ich mache nie noch einen Test, ich will keinen Test mehr machen. Da kommt ja sowieso wieder nur raus, dass ich das nicht kann. Und damit ist ja keinem geholfen. Wenn wir jetzt aber in ein wertschätzendes Gespräch gehen, ein Gespräch auf Augenhöhe, wie wir ja auch so gerne sagen und wie es auch wichtig ist, dann kann ich einfach schon während dieses Gesprächs auch mal gucken, was verstehe ich von dem, was das Kind so tut und kann mal gucken, welche Möglichkeiten hätten wir denn anders vorzugehen. Ich könnte das Kind fragen, hast du vielleicht eine andere Idee oder magst du mal hören, wie meine Idee wäre, wenn ich mir vorher Zeit genug habe. Dass ich kann einfach das Ganze als vielleicht auch als kleines Abenteuer als gestalten, damit Freude aufkommt. Und ich kann es natürlich sehr flexibel anwenden, einen standardisierten Test. Der ist wichtig, um auch eine Diagnose zu kriegen, überhaupt keine Frage. Aber der ist natürlich normiert, der wird in einem bestimmten Schuljahr gemacht, der wird zu einer bestimmten Zeit im Schuljahr gemacht. Und so ein Mathe-Gespräch oder Mathe-Interview, das kann ich zu jeder Zeit machen. Das kann ich jedes Mal machen, wenn eine Aufgabe schiefgelaufen ist, um zu gucken, was steckt dahinter und nicht, ja, du musst dir eben das und das nochmal angucken. Das ist meistens nicht hilfreich, sondern ich muss verstehen, was schiefgelaufen ist und das kann ich eben total flexibel machen. Das kann mal nur 5 Minuten sein, das kann mal 10 Minuten sein und das kann ich natürlich, wenn ein Kind neu zu mir kommt in die Förderung, kann das auch mal über mehrere Stunden gehen, also über mehrere Termine und da muss ich auch nicht jedes Mal bohren, da kann ich mir immer 1-2 Themen vornehmen und kann damit auch gleich schon mit dem Kind einfach ins Gespräch kommen und dem Kind auch Aha-Erlebnisse eben vermitteln. Denn Aha-Erlebnis ist das, was den meisten Kindern einfach auch Selbstbewusstsein und Motivation gibt. Und wenn ich das Verständnis daran entwickelt habe, wo liegt denn die Fehlerquelle? Es ist eben nicht nur ein Rechenfehler. Es liegt vielleicht tatsächlich daran, dass der Zehner, der Hunderter nicht begriffen ist, dass vielleicht überhaupt nicht begriffen ist, wie der Zahlenstrahl einfach auch mit dem Zahlenraum zusammenhängt. Das sind alles Dinge, die ganz oft vorkommen. Es sind häufig Kinder, die sogar schon in der 5., 6. Klasse sind, die unser Zehner-System oder unser, also das System, das dekadische System, was wir haben, vom Zehner zum Hunderter, zum Tausender, zum Zehntausender, die dieses System nicht verstanden haben. Für die sind das Stellenwerte und Nullen, die hin und her schieben. Die haben keine Ahnung, was für eine Menge sich dahinter verbirgt. Die haben keine Ahnung, was sie wirklich tun, wenn sie zum Beispiel von 1000 einen abziehen, wie viel Bündel sie öffnen müssen, wie sie sich in den Stellenwerten bewegen. Das sind häufig auswendig gelernte Dinge. Wir wundern uns und denken uns, dass ein Kind, das kann ja nicht mehr 1000 minus 1 rechnen in der 5. Klasse. Aber es geht darum, dass es nicht darum geht, es rechnen zu können, sondern es geht wirklich darum, es zu verstehen, dass vor dem Rechnen kommt immer das Verständnis. Und das für mich ist es tatsächlich ein ganz wichtiges Instrument beim Rechnen lernen, um einfach Einblicke zu bekommen. Und denn Kinder arbeiten aus ihrer Sicht heraus fast immer ganz stringent logisch. Denen ist eigentlich, die glauben einfach, dass das die Folgen einer Logik und der einzigen Logik, die sie im Moment haben. Das heißt, wenn sie einem bestimmten Rechenweg immer wieder nachgehen oder einen bestimmten Fehler immer wieder machen, dann machen sie das nicht, weil sie sich irgendwas nicht angucken oder irgendwas nicht merken wollen, sondern sie machen diesen Fehler, weil er ihrem Rechenverständnis entspricht. Und das heißt, ich muss also erstmal gucken, dass ich ihr Zahl- und Rechenverständnis da anpasse, also dass ich sie, um es nochmal mit unserem Lübeck-Kiel-Beispiel zu bringen, ein Stückchen näher von Lübeck nach Kiel bringe, damit sie dann irgendwann besser damit rechnen kommen. Und was gucke ich mir denn überhaupt an, wenn ich mit so einem Kind ins Gespräch gehe? Ich will ja erstmal gucken, wie rechnet das Kind? Also das heißt, zählt das vielleicht noch? Na, das war dann vorhin schon gesprochen. Viele Kinder trauen sich nicht zu sagen, dass sie noch zählen. Und da erstmal auch das Vertrauen aufzubauen, dass das Kind mir erzählt, wie es auf das Ergebnis gekommen ist. Also ich kann ja nicht davon ausgehen, wenn es jetzt über ein halbes Jahr oder noch was immer wieder gesagt kriegt, dass du darfst nicht zählen, du darfst nicht zählen, du darfst nicht zählen. Es kommt dann in die Lerntherapie und ich sage, ach, bei mir darfst du zählen und das Kind glaubt das sofort. Das heißt, ich muss da schon auch ein bisschen Vertrauen aufbauen. Ich kann vielleicht auch selber mal zählen und fragen, rechnest du vielleicht auch so? Das heißt, ich müsste erstmal herausfinden, zählt das Kind noch oder hat es eine andere Rechenstrategie? Also das ist etwas, ne, wie ist die Strategie, mit dem das Kind vorgeht, ist etwas, was ich auf jeden Fall immer wissen möchte. Ich möchte wissen, was hat es denn für Vorstellungen von Zahlen, von Ziffern, von Mengen, vom Zahlenraum. Ich möchte wissen, was hat es, weiß es wirklich, was Plus, was Minus ist? Das ist meistens noch relativ klar. Das eine wird mehr, das andere wird weniger, auch wenn die Zeichen manchmal noch verwechselt werden und nicht klar sind. Und die nächste Frage ist, ist mal und geteilt wirklich klar? Ist wirklich klar, dass das eine, was teilen, einteilen und verteilen bedeutet, dass es bedeutet, wenn ich mal nehme, dass ich eigentlich eine verkürzte Form des Plusrechnens habe. Ist das den Kindern klar oder ist das nicht klar? All das möchte ich natürlich wissen, wenn ich mit einem Kind arbeite. Und dazu kann ich natürlich Rechengeschichten nutzen. Ich kann Anschauungsmaterial machen. Ich kann ganz, ganz viele Dinge machen, die auch im spielerischen Bereich sind. Das muss keinen ganz ernsten, fürchterlich heftigen Charakter haben, dass das Kind sich so ausgefragt fühlt. Also ich kann das sehr spielerisch gestalten. Und ich kann natürlich immer wieder gucken, wenn ich Aufgaben habe, die man vielleicht auf unterschiedliche Wege lösen kann, hat das Kind genau ein starres Schema, dem es immer folgt. Und sobald irgendetwas anders ist, kommt es aus dem Tritt. Das spricht auch oft dafür, dass ein Verständnis an vielen Sachen fehlt. Und das nächste ist, kann es sich im Zahlenraum wirklich, wirklich orientieren? Ich hatte das vorhin schon gesagt, versteht es, was der Zehner ist, versteht es, was der Hunderter ist, weiß es, wie es funktioniert, wenn es über den Zehner muss, kann es in verschiedenen Sprüngen zählen, also kann es in Zweierabständen zählen, in Dreierabständen zählen. Das sind alles Dinge, die ich wissen möchte, bevor ich anfange überhaupt mit der Förderung. Und für mich ist immer ganz wichtig, ich muss erstmal wissen, ja, ich muss für mich überlegen, wenn ich in eine Stunde reingehe, was will ich heute denn überhaupt rausfinden, wenn ich mit dem Kind rede? Was ist mein Ziel? Was möchte ich am Ende dieser Stunde wissen?
Dazu muss ich dann natürlich geeignete Übungen, Aufgaben, Material auswählen, mit dem ich einfach arbeiten kann. Das sollte ich natürlich vorbereitet haben. Und ich brauche eine gemütliche Atmosphäre. Das muss entspannt sein. Ich muss mit dem Kind, im Coaching sagen wir so, schön Rapport aufgebaut haben. Ich muss eine vertrauensvolle Arbeitsebene haben. Und wenn das noch dauert, dann kann ich auch mal erstmal mit einem Spiel starten. Ich kann vielleicht auch von eigenen Schwierigkeiten berichten. Ich kann auch mal erzählen, wie ich eine Aufgabe löse. Nach dem Motto, erzählst du mir jetzt, wie du das ganz gelöst hast. Und dann muss ich einfach schauen, dass ich die passenden Aufgaben raussuche, dass die Aufgaben, die ich mir rausgesucht habe, eben auch dementsprechend, was ich wirklich rausfinden möchte. Und erst wenn ich das eben rausgefunden habe, dann kann ich natürlich auch gut in die individuelle Förderung hineingehen. Wichtig ist dabei vielleicht aber auch noch unser Verhalten, unser eigenes, weil wir bereiten uns dann super vor und haben dann so einen Fokus, das wollen wir rausfinden und dann spielt das Kind vielleicht nicht genau so mit, wie wir uns das gedacht haben, wie das ja meistens im wirklichen Leben so ist. Das heißt, ich muss gut zuhören und beobachten können, ich muss Zeit haben, ich muss dem Kind auch Zeit geben, seine Gedanken zu formulieren und nicht denken, oh, jetzt läuft mir die Zeit davon. Ja, vielleicht schaffe ich dann etwas weniger, aber das baut Vertrauen auf und ich komme wirklich dahinter, was passiert. Natürlich muss ich auch gucken, ist das Kind unsicher, macht das zu, so von der ganzen Körperhaltung her, wie sieht das aus? Ich sollte auch immer nicht wirklich gleich wieder mit meinen Ideen kommen. Das ist auch etwas, wozu wir Erwachsenen leider neigen. Also das Ganze braucht Entspannung und Zeit und vielleicht schaffe ich nicht alles, was ich mir vorgenommen habe. Das ist aber auch völlig in Ordnung, denn viele Kinder sind einfach, wenn sie in die Lerntherapie kommen, schon oft so frustriert und haben so viele negative Erfahrungen gemacht, dass die einfach brauchen, bis die uns zeigen können, was sie eigentlich können. Und besser ist es auch, statt einen Tipp zu geben, nochmal fragen. Die Frage, wie bist du darauf gekommen oder kannst du mir das erklären, ist deutlich einfacher, besser und dazu geeignet, dass die Kinder uns wirklich offen etwas erzählen, als wenn ich nur frage, hast du das so gemeint oder so? Also alles, was mit Ja und Nein beantwortet werden kann, ist in dem Moment überhaupt nicht wirklich gut. Und wenn man irgendwas nicht verstanden hat, ich bin jetzt im Gespräch mit dem Kind und das Kind erklärt mir seine Rechenstrategie und ich komme dann nicht hinter, dann könnte ich jetzt auch sagen, boah, das ist aber kompliziert, ich habe einen viel einfacheren Weg. Ich könnte aber auch sagen, boah, irgendwie habe ich das jetzt total nicht verstanden, kannst du mir mal helfen oder kannst du mir das nochmal anders erklären, damit auch ich das verstehe. Dann bin ich ganz authentisch, ich bin ganz offen, ich habe das nicht verstanden, aber ich gebe dann nicht einen Vorwurf nach dem Motto, mein Gott, hast du das kompliziert erklärt, sondern Mensch, ich verstehe es gerade einfach nicht, ich stehe hier auf dem Schlauch, magst du mir helfen? Das kann die Situation sehr entspannen. Und etwas, ja, was wir natürlich auch noch lernen müssen, und ich glaube, das fällt uns allen oder vielen von uns sehr, sehr schwer, ist Schweigen auszuhalten. Weil ich mache jetzt eine Stunde und ich habe jetzt 45 Minuten. In diesen 45 Minuten möchte ich vielleicht auch viel schaffen mit einem Kind. Aber viele Kinder brauchen einfach. Und wenn ich dann wieder reingrätsche oder frage, brauchst du noch Hilfe oder soll ich noch? Man kann einfach auch mal Schweigen aushalten. Das ist etwas, was man auch im Coaching-Prozess lernt, Schweigen eine Zeit lang auszuhalten und sich nicht unwohl zu fühlen, wenn das Gegenüber schweigt. Und wenn das ein Thema ist, was du hast, ich habe da früher auch viel Probleme mit gehabt, üb das doch einfach mal mit einem vertrauten Menschen, den du kennst und bitte ihn vielleicht, wenn du mit ihm im Gespräch bist, einfach auch mal Pausen zu machen, die du aushalten musst. Genau, und natürlich kann man irgendwann auch mal anfangen, unterstützende Fragen zu stellen und vielleicht überlegen, was könnte denn ein Anfang sein? Oder gibt es überhaupt irgendwas aus der Aufgabe, wo du meinst, was du tun könntest, um dann einfach zu gucken, wie kriege ich das Kind dazu, dass es auftaut, dass es bereit ist, seine Gedanken mit mir zu teilen. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn wir das Gefühl haben, dass ein Kind unsicher ist, dann sollten wir ihm auch ja, Sicherheit geben. Wir sollen eine Atmosphäre schaffen, indem wir sagen, Mensch, es ist toll, dass du dir Gedanken gemacht hast. Es ist super wichtig, dass du dir Gedanken gemacht hast. In der Mathematik geht es und im Rechnen geht es darum, sich Gedanken zu machen. Und dass es mir in dem Moment überhaupt nicht um falsch oder richtig geht, sondern nur darum zu verstehen. Und ich denke, wenn wir das einmal geschafft haben und das Kind geöffnet haben und gemeinsam die Mathematik entdecken und selber Freude daran haben, die Mathematik mit dem Kind zu entdecken, dann haben wir auch schon unheimlich viel erreicht und dann kriegen wir auch Antworten und dann kommen wir auch ein Stückchen weiter. Das heißt, ich passe das hier nochmal ganz kurz zusammen für mich. Also ein diagnostisches Gespräch, ein diagnostisches Interview, ein mathematisches Interview, wie immer wir es nennen wollen, erlaubt uns Einblicke in die Denkprozesse des Kindes, wenn wir es schaffen, eine vertrauensvolle Atmosphäre aufzubauen, wenn wir uns Zeit nehmen. Und gerade da können uns Coaching-Strategien sehr viel weiterhelfen. Fragetechniken, aktiv zuhören, das sind alles Dinge, die wir hier auf jeden Fall nutzen sollten. Und das ist natürlich dann der erste Schritt, um später gemeinsam weiterzugehen, wenn ich verstanden habe, wo das Thema liegt. Denn dann, nur dann kann ich mit dem Kind gemeinsam, ich hole das Beispiel nochmal raus, wenn ich nach Lübeck fahre und das Kind dort abhole, dann können wir gemeinsam nach Kiel gehen und nicht, wenn ich sage, ey, ich bin hier und jetzt komm mal zu mir herüber. Und ich denke, es kann in ganz verschiedenen Situationen eingesetzt werden. Ich kann es als Lehrkraft, auch wenn ich jetzt nicht Förderunterricht mache, wenn bestimmte Fehler immer wieder auftreten, versuchen, mir mal 10 Minuten rauszuschlagen, um mit einem Kind ins Gespräch zu kommen. Eltern können auch mit Kindern ins Gespräch kommen, statt zu sagen, ach, jetzt hast du schon wieder einen Fehler gemacht, guck mal, das musst du so und so machen. Und wenn du über den Zehner rechnest, dann geben wir ganz oft die Weisheit, zu erkennen, wie wir sie haben. Und dann kommen Kinder, die total verunsichert sind, die sagen, die Lehrerin sagt, ich soll das so machen. Und der Papa sagt, ich soll das so machen. Und dann schimpft der Papa, wenn ich das anders mache. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich rechnen soll. Und das ist alles, ich verstehe das gar nicht mehr. Das heißt, Kindern den Weg direkt zeigen, ist häufig gar nicht so gut, als erstmal ihren Weg zu verstehen. Und wenn ich ihren Weg mit ihnen gehe, dann sehe ich auch meistens, warum sie irgendwo vielleicht falsch abbiegen und kann ihnen dann helfen, dass wir gemeinsam an der Stelle, sag ich mal, wo die Gabelung liegt und wo das Kind vielleicht falsch geht, von da aus gemeinsam den Weg finden und auch Verständnis aufbauen. Beim Rechnen geht es niemals darum, nur Schemata abzubauen, auch wenn wir Faktenwissen später automatisieren müssen. Aber zunächst müssen wir verstehen und dann können wir Verständnis erwecken und dann können wir automatisieren. Genau. Ja, so viel zu diesem Thema. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann freue ich mich auf jeden Fall von euch zu hören. Lasst mir gerne einen Kommentar da und ich sage bis in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss.